News for Bad Moms.
Ihr seid nicht alleine.
Mit dem Kind sowieso nie wieder.
Wir sprechen euch aus der Seele.
Aus der russischen Seele.
Und belarussischen Seele. Und aus dem Muttermund.
Muttermund tut Wahrheit kund.
Hallo, wie geht's? Du, hast du die Nachricht mitbekommen, dass Meghan Merkel eine Fehlgeburt erlitten hatte im Juli? Sie hat jetzt offen und ehrlich darüber berichtet in einem Essay. Und da habe ich natürlich auch sofort an dich gedacht und wollte dich eigentlich schon längst gefragt haben, wie geht es dir heute? Hast du es verarbeitet und was hat dir geholfen? War das euer Griechenlandurlaub oder war das womöglich auch, dass du darüber gesprochen hast, so ehrlich in unserer Podcast-Folge und dass du darauf auch viel Feedback und Unterstützung bekommen hast? Oder war das einfach die Zeit? Oder bist du nicht darüber hinweg noch? Ja, sag mal ehrlich, wie geht es dir heute damit? Ach ja, und sie hat auch berichtet, dass ihr Mann, Prinz Harry, auch geschockt und traumatisiert deswegen wurde. Und da dachte ich auch an die Männerperspektive. Die haben wir letztes Mal irgendwie ein bisschen außer Acht gelassen. Es wäre schön zu erfahren, wie die Männer das wegstecken und wie sie sich dabei fühlen. Es wäre echt cool, wenn wir mit einem Papa vielleicht über eine Fehlgeburt sprechen könnten.
Hallo. Oh Mann, man merkt direkt, du bist so eine Königshausbanause. Sie heißt nicht Meghan Merkel, sie heißt Meghan Markle. Ja, ansonsten weiß ich aber auch nie so viel von der Königsfamilie. Das mit der Fehlgeburt habe ich natürlich aber mitbekommen und war sogar ganz stolz. Wow, noch nie war ich dem britischen Königshaus so nah. Ich und die Herzogin haben jetzt was gemeinsam. Fehlgeburt, jihi, im Juli, sogar im gleichen Monat. Tja, die kommt jetzt aber relativ spät damit raus. Da war ich auf jeden Fall schneller. Ich wette, sie ist einfach nur so eine Trittbrettfahrerin. Sie hat gesehen, dass wir das im Podcast veröffentlicht haben und dann dachte sie, auf den Zug aufspringen zu müssen. Ja, klar, not. Also das war ja jetzt überall in allen Zeitschriften, Gazetten, natürlich auch in Social Media. Und da habe ich das von vielen Seiten mitbekommen. Viele russische Seiten haben das gepostet. Und darunter habe ich die Kommentare gelesen und war eigentlich, ja, was heißt überrascht? Überrascht ist man nicht, weil man weiß ja irgendwie, wie die Menschen oder die Frauen gerade in Russland sind, ziemlich hart. Und die Kommentare waren auch ziemlich hart. Ey. Sowas wie, es ist doch nur billiges PR, das war ja noch das Sanfteste. Ansonsten schreiben sie, was soll das? Warum muss man darüber in der Öffentlichkeit sprechen? Was kommt als nächstes? Berichtet sie dann über ihren Stuhl und damit ist nicht Thron gemeint. Ja, das ist doch schmutzig, das ist doch Privatsache. Bestimmt hat sie das selber ausgedacht, weil die Medien sich von denen abgewendet haben. Oder die Queen hat es richtig gemacht, dass sie sie aus dem Buckingham Palace geschmissen hat. Sie kann ja nichts für sich behalten, so indiskret geschieht ihr recht. Ja, solche Kommentare sind in Russland noch gang und gäbe und fast noch die Mehrheit. In Deutschland, auf der Facebook-Seite von Spiegel Online zum Beispiel, habe ich aber auch ähnliche Kommentare gelesen. Natürlich viel sanfter, aber nach dem Motto, das ist doch eine Privatsache. Warum muss man damit in der Öffentlichkeit hausieren gehen? Du fragst mich, wie es mir geht und es geht mir eigentlich großartig. Es ist fast schon vergessen. Ich bin nicht mehr traurig. Ich bin mega happy, dass ich wieder gesund und auf den Beinen bin. Bin mega happy mit meiner Familie und dem, was ich habe. Nämlich einen super liebevollen Mann und ein super Kind, dem ich jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit schenke und den ich jetzt als Wunder der Natur betrachten kann. Und ich weiß total zu schätzen, dass ich noch ein Hauch von Freiheit habe, dass ich einmal im Monat nach Bremen fahre, um da zu arbeiten, dass ich auch meine Freundinnen treffen kann, wenn ich will. Wenn nicht Corona wäre, wäre es bestimmt noch viel öfter, dass ich viel arbeiten kann, dass ich Stand-up machen kann oder eben diesen Podcast machen kann. Vielleicht wäre das nicht der Fall, wenn ich eben jetzt noch ein Kind hätte. Natürlich habe ich mir vorgestellt, das wäre die Kirsche auf dem Sahnehäubchen von meiner Lebenstorte. Aber vielleicht hätte diese Kirsche das ganze Sahnehäubchen und die ganze Torte zum Einstürzen gebracht. Vielleicht wäre ich nur noch gestresst, unsere Beziehung würde kriseln und Robin wäre eifersüchtig. Man weiß es nicht. Natürlich, wenn ich manchmal Robin jetzt mit Timosha, mit deinem Kleinen spielen sehe, dann denke ich, wow, er wäre vielleicht auch ein großer Bruder und es wäre gut für ihn, ein kleines Geschwisterkind zu haben. Gleichzeitig, wenn ich Eltern mit zwei Kindern beobachte, da sind so viele Zankereien und Streitereien. Ja, aus buddhistischer Sicht, man weiß es nie. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht, aber warum nicht einfach das genießen, was man hat und nicht immer dem nachjagen, was man nicht hat? Okay, das hört sich jetzt mega esoterisch an, aber ich bin sehr im Frieden damit tatsächlich. Und klar, ich glaube, dass es der Podcast war, der mir geholfen hat, das alles zu verarbeiten. Einmal das Reden und in die Welt rausschreien, dass es einfach nicht nur in mir ist, sondern irgendwo ist. Und dann aber auch die ganzen Reaktionen darüber. Es gab sehr viele Zuschriften, so viele von meinen Bekannten hatten eine Fehlgeburt und haben nie darüber gesprochen. Das hat mich sehr überrascht, aber auch Hörerinnen haben geschrieben und von ihren Erfahrungen erzählt, die viel drastischer und krasser waren zum Teil. Einige haben erzählt, dass sie jetzt auch Anfang 40 sind und so verzweifelt lange Zeit versuchen, schwanger zu werden, dass sie in der Kinderwunschklinik sind und da etliche Tausende von Euro schon ausgegeben haben und jetzt kommt die Fehlgeburt. Was für ein Rückschlag, wie bitter ist das denn? Eine Freundin von einer Freundin hatte tatsächlich 3 Fehlgeburten innerhalb von 2 Jahren und eins davon war keine Fehlgeburt, sondern das war eine Abtreibung aufgrund der massiven Behinderung des Embryos. Das Kind wäre sehr behindert auf die Welt gekommen und wahrscheinlich hätte es nur wenige Stunden überlebt. Wie krass ist das denn? Diese Frau hat gerade übrigens, während ich spreche, einen Gottesdienst in Berlin veranstaltet zu Sternekindern, denn es gibt so viele Eltern, die eben Bedarf haben, auf diese Art und Weise ihre Kinder zu gedenken und es gibt so viel Hilfsangebot, von denen man nicht weiß. Ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass ich mein fehlgeborenes Kind oder das, was eben ausgeschabt wurde, mitnehmen kann bzw. beerdigen kann. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen und keiner im Krankenhaus hat mir von dieser Möglichkeit berichtet. Das habe ich jetzt erst von eben Frauen erfahren, die mich kontaktiert haben. Und deswegen muss man darüber sprechen, weil man dann erst merkt, hey, ich bin nicht die Ausnahme, ich bin nicht die Gestrafte, aber es ist gang und gäbe, es ist so normal, es passiert jeder Dritten und darüber zu reden macht uns stark und hilft es uns besser zu verarbeiten. So, und deswegen finde ich, sollten wir noch eine Folge zur Fehlgeburt machen, in der wir einfach andere Menschen darüber sprechen lassen. Ich habe mich umgehört und habe mit 2 Menschen geredet. Einmal Falk, ein Vater, wie du bestellt hast, der eine Fehlgeburt mit seiner Frau erlitten hat. Er ist ein Blogger und Podcaster auch. Der macht den wunderbaren Blog Papa macht Sachen und hat auch kurz nach der Geschichte von Meghan Markle über seine Erfahrung gepostet. So habe ich darüber erfahren und ihn angesprochen. Und dann kommt unsere Hörerin Elena. Sie hatte 3 Fehlgeburten und eine ziemlich krasse Geschichte. Die Geschichte ist zugegebenerweise lang, aber ich konnte sie nicht editieren. Ich war nicht imstande, sie zu schneiden, weil sie so ehrlich, so authentisch und so emotional ist, dass ich einfach beim Hören heulen musste. Und die Tatsache, dass wir jetzt darüber widersprechen, haben wir tatsächlich der Königsfamilie zu verdanken. Also danke, Markel.
Hallo Katja, hier ist Falk. Also wir sind ja im Jahr 2016 zum ersten Mal Eltern geworden. Im März. Das heißt, wir hatten schon ein Kind und haben dann im Oktober 2018 eine Fehlgeburt gehabt. Also meine Frau hat die Fehlgeburt gehabt. Und das war in der 10. Woche der Schwangerschaft. Und wir haben es erfahren, als wir gemeinsam zum Vorsorgetermin bei der Frauenärztin waren. Und sie so nebenher sagte, ich kann keinen Herzschlag finden. Die Schwangerschaft ist beendet. Und damit war das Gespräch dann auch schon fast beendet. Es war eine sehr, sehr überwältigende Situation in dem Moment, weil es so auf uns eingeprasselt ist und so plötzlich passiert ist und ich einfach nur neben meiner Frau stand und wir beide begonnen haben zu weinen und ich in dem Moment auch nicht wusste, was ich sagen sollte und auch nichts sagen konnte. Und an die Frauenärztin, für die das sicherlich Business as usual war, aber eben das auch sehr, sehr, ja, sie hat gesagt, es tut ihr leid und wie es weitergeht, aber sie hat tatsächlich das eben sehr, sehr rational behandelt und für uns war es natürlich sehr, sehr emotional und überhaupt nicht rational. Ja, das war die Situation.
Mann, ich höre das und mir rollen die Tränen runter, weil ich mir das genau vorstellen kann. Was, Ruben? Ja, hier. Es ist ein super Schock, gerade in diesen Umständen. Bei uns war es genauso. Man freut sich auf diesen ersten Termin, wo man eventuell schon das Baby sehen kann. Und wir haben auch Ruben mitgenommen und dann halt diese Nachricht. Und dieser Schock. Man hat zwar daran gedacht, aber dann ist man doch unvorbereitet. Und diese Sachlichkeit der Ärztin und unser Unvermögen, das irgendwie zu managen und in normale Bahnen in dem Moment zu lenken. Wie geht es euch denn weiter? Also psychisch erstmal, wie lange habt ihr gebraucht, um euch vom ersten Schock zu erholen, das zu realisieren?
Darüber? Ich schon groß bin.
Du bist riesig. Und wie schnell hat euch dann der Alltag eingeholt mit Arbeiten und dem Kind, was ihr schon hattet? Und ja, wie ging es dann weiter physisch? Ist es selbst abgegangen oder musstet ihr den Eingriff vornehmen lassen?
Wir mussten tatsächlich einen Eingriff vornehmen lassen. Der Embryo ist nicht von alleine abgegangen, sondern musste ausgeschabt werden. Der Termin wurde dann so schnellstmöglich angesetzt, war dann direkt an meinem Geburtstag und wir waren dann auch gemeinsam da und in der Zwischenzeit, naja, war es natürlich nicht so leicht, weil man sich auch nicht zu der Trauer hingeben konnte, einfach weil wir auch schon ein Kind hatten und dem eben auch schon erzählt hatten, dummerweise, dass er Geschwister bekommt und dass in Mamas Bauch da ein Baby ist. Und es war dann relativ einfach, ihm zu erklären, dass wir uns geirrt haben und dass er doch kein Baby ist. Aber das war für uns natürlich auch nochmal ein Moment, der sehr, 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 sehr schwer war. Und ansonsten hat uns der Alltag relativ schnell wieder gehabt, einfach weil das Leben mit dem Kind, was schon da war, natürlich weitergegangen ist und gleichzeitig wir oder vielleicht auch eher ich dann auch so über meine Trauer hinweggegangen bin und ich glaube in dem Moment auch nicht wirklich gut für meine Frau da gewesen bin. Einfach weil ich auch mit mir selbst zu tun hatte. Auch wenn es mich jetzt nicht direkt körperlich persönlich betroffen hat. Aber das war schon eine Situation, die nicht so einfach zu verarbeiten war und an die ich auch heute manchmal noch zurückdenke.
Wie war das denn bei euch mit dieser Frage nach warum und mit den Schuldgefühlen? Ich hatte das extrem, Fernando hatte das gar nicht. Ich habe immer nach den Gründen gesucht und habe mir immer die Schuld gegeben, dass ich ein Wein zu viel getrunken habe oder mir zu viel Sorgen um irgendwas gemacht habe. War das bei deiner Frau auch so? Hat sie dich damit konfrontiert? Konntest du die da irgendwie auffangen? Oder war das vielleicht bei dir sogar so? Weil ich meine, als Mann weiß man ja noch weniger irgendwie, was da im Inneren der Frau passiert, wie dieses Kind irgendwie gedeiht oder eben nicht gedeiht. Und ich habe mich auch gefragt, ob Fernando jetzt denkt, shit, was hat sie falsch gemacht? Sie hätte das und das nicht tun sollen. Und hätte ich vielleicht eine jüngere, gesündere Frau, hätte ich nicht dieses Problem jetzt gehabt. Genau, also diese Fragen, wie war es bei euch?
Ich persönlich habe mir da keine Schuldfragen gestellt, weil man einfach wirklich nicht weiß, was passiert. Und ich meine, ich bin da auch ein sehr naturwissenschaftlich denkender Mensch und ich habe dann ein paar Sachen nochmal gelesen, also Statistiken und so. Es ist einfach normal. Ne? Also man erlebt es in dem Moment als den größten Verlust, den man sich vorstellen kann und gleichzeitig passiert es wahrscheinlich tausendfach jeden Tag überall, gerade vor der 12. Woche und sich das nochmal vor Augen zu führen, wie normal das ist, hilft einem in dem Moment zwar nicht, aber es lässt einen zumindest die Schuldfrage da nicht stellen. Ne? Und was meine Frau angeht, die hat sich da auch keine große Schuld gegeben. Also sie hat sich natürlich gefragt, ne, wann es wie, warum passiert ist. Das haben wir uns beide gefragt, aber sie hat sich da jetzt nicht verdammt oder zu viele Gedanken gemacht. Einfach, ja, weil wir eben beide wussten, dass das Risiko da ist. Ja. Und Gedanken darum, irgendwie eine jüngere oder also eine jüngere, dass es mit einer jüngeren Frau nicht passiert wäre oder so. Also der Gedanke ist mir niemals gekommen. Macht, glaube ich, auch keinen Sinn, weil ich ja nur mit dieser Frau eben Kinder bekommen wollte. Und das deshalb, der Gedanke ist mir nie gekommen. Und für mich selbst, also worum sich meine Gedanken dann so gedreht haben, also ich habe halt viel drüber nachgedacht, ne, was hätte sein können, was wäre gewesen, wäre es ein Junge geworden, wäre es ein Mädchen geworden, wie wäre das Kind gewesen, was wäre passiert, und dann versucht mich auch zu trösten damit, dass die Natur das ja schon so einrichtet, dass so ein Abgang einer Schwangerschaft meistens bedeutet, dass irgendwas nicht in Ordnung war, ne, dass vielleicht viel später was aufgetreten wäre, was dann vielleicht noch viel gravierender gewesen wäre oder ähnliches. Also ich habe da einfach sehr um mich selbst gekreist, war auch nicht sonderlich viel drüber gesprochen, sondern habe mich einfach auch so ein bisschen in meinem Schmerz vergraben und ich glaube, ich habe da also tatsächlich als Mann und Partner meiner Frau nicht besonders gut beigestanden in der Zeit. Einfach, weil ich mit mir selbst beschäftigt war.
Ja. Ich bin ja ganz froh, dass wir das nicht so vielen Leuten erzählt haben mit der Schwangerschaft, so dass ich nicht so viel erklären musste und nicht so viele Menschen enttäuschen musste. Trotzdem, durch diese Eingriffe, und bei mir waren es zwei, und dann habe ich zwischendurch ganz schlimm geblutet und so. Ich war auf jeden Fall sehr mitgenommen und musste dann erklären, warum ich zum Beispiel nicht arbeiten kann oder nicht rausgehen will oder so, nicht Leute treffen will, habe ich dann doch relativ vielen Leuten Bescheid gesagt. Wie war es bei euch und speziell bei dir? Hast du deine Freunde und deine Arbeitskollegen eingeweiht? Und hast du dir dann vielleicht auch sogar freigenommen und das dann erklären müssen? Und wie war dann die Reaktion von den anderen Männern? Waren sie mitfühlend oder eher ein bisschen verdutzt.
Wir haben das auch sehr wenigen Leuten erzählt, eben weil es noch in so einem frühen Stadium war. Und haben es dann eigentlich erst später erzählt, ne, nachdem es vorbei war alles. Ich habe es meinen besten Freunden, mit denen ich auch immer wandern gehe, so, denen habe ich das dann irgendwann mal erzählt, weil ich es denen, glaube ich, auch schon erzählt hatte, dass wir wieder schwanger sind. Und die Reaktionen waren da sehr mitfühlend, ne? Auch wenn die alle zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder hatten. Ja, also so vielen Leuten hatten wir es aber nicht erzählt, aber wir haben es halt dann im Laufe des Prozesses dann doch dem einen oder anderen mehr erzählt, einfach auch zu erklären, ne, warum man jetzt vielleicht keine Lust hat auf Party oder sonst irgendwas oder einfach auch nicht kann, so wie im Falle meiner Frau, die eben dann auch ein paar Tage krankgeschrieben gewesen ist.
Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt als wir das als Pärchen irgendwo gesagt haben, dann haben die Leute immer mich in den Arm genommen und nicht Fernando, wobei für ihn das vielleicht körperlich nicht, aber psychisch der gleiche Verlust war wie für mich, wenn nicht noch mehr, weil er sich über alles ein Kind wünschte, ein zweites. Wie war es bei euch? Fühlst du dich da als Vater nicht ein bisschen auch ausgegrenzt von dieser Debatte, vernachlässigt vielleicht, weil es immer nur um die Frauen geht? Und außerdem wollte ich dich fragen, wie es euch jetzt damit geht. Habt ihr dann noch ein Kind bekommen oder entschieden, keine Kinder zu kriegen mehr? Ja, wie ist euer Familien- und Pärchenleben?
Ich habe mich nicht wirklich ausgegrenzt gefühlt. Natürlich gehen die Fragen und alle Gefühle immer in Richtung der Mutter. Bei meinen Eltern war das noch ein bisschen anders. Die haben natürlich sich immer um uns beide auch gekümmert. Die haben auch auf den Großen aufgepasst, als wir dann nochmal eben zur Ausschabung waren und so. Aber ich verstehe natürlich, dass die Konzentration da auch auf demjenigen in der Partnerschaft ist, der sowohl die physische, den physischen Schmerz ertragen muss, ne, und der natürlich näher dran ist und der auch trotz allem, glaube ich, psychisch nochmal näher dran ist, weil es ja sein Körper ist, oder ihr Körper ist, ja eher sie wahrscheinlich die Schuld bei sich sucht, ne? Also je nachdem, in welcher Situation man da gerade ist. Und ich verstehe das. Ich würde mir halt wünschen, dass auch mehr Männer darüber sprechen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Männer und auch Frauen darüber sprechen und dass man einfach versteht, dass es normal ist, auch wenn es unendlich wehtut und das in dem Moment, in dem Moment, in dem man es erfährt, natürlich überhaupt nicht hilft, das zu wissen, dass es normal ist, ist aber in der Verarbeitung, glaube ich, helfen kann. Wir haben dann tatsächlich noch ein Kind bekommen. Meine Frau ist fünf Monate später wieder schwanger geworden und der Kleine ist jetzt ein Jahr alt geworden vor einer Woche und uns geht es sehr gut damit und ich glaube, das hat natürlich auch dabei geholfen, den Schmerz ein bisschen zu heilen, auch wenn man das sicherlich nicht vergleichen kann und trotzdem der Gedanke manchmal noch da ist, was denn dieses dritte Kind vielleicht geworden wäre und was aus dem geworden wäre, auch wenn es einfach nicht möglich gewesen wäre, alle drei Kinder sozusagen jetzt hier zu haben, weil sich das überschnitten hätte und nicht funktioniert hätte. Aber ja, die Gedanken sind trotzdem manchmal noch da. Und wir haben mit dem Thema Schwangerschaften sicher unseren Frieden gemacht. Man muss aber auch sagen, dass die Schwangerschaft danach viel, viel angstbehafteter und psychisch beschwerlicher war für mich, aber auch sicher für meine Frau. Einfach weil man wusste, da kann jetzt was passieren. Also das wusste man beim ersten Mal auch, aber die Termine beim Frauenarzt dann die waren echt scheiße. Ne? Da jedes Mal hinzugehen und zu gucken, ob alles gut ist. Das war schon auch ein psychischer Stress, den ich mir dann auch gemacht habe. Und ich habe mir viel, viel mehr Sorgen gemacht als in der ersten Schwangerschaft. Ja.
So, das war Falk. Endlich mal ein Vater, der sich in der Öffentlichkeit damit auseinandersetzt und er auch darüber redet. Ich liebe deutsche Männer, also spanische ja auch sowieso, aber deutsche dafür, dass sie für solche Themen Sensibilität haben, dass sie selbstreflexiv sind, dass sie sich damit auseinandersetzen und dass sie dazu ganz ehrlich stehen mit ihren Gefühlen, gleichzeitig sich aber so kurz und knapp und rational fassen. Falk hat ja gerade gesagt, dass ihre letzte Schwangerschaft dann nicht mehr so unbeschwert war. Und ich muss sagen, dass es für mich auch der Grund ist, nicht nochmal schwanger zu werden. Will das einfach nicht. Ich will mich nicht diesem emotionalen Karussell aussetzen. Ich will nicht 9 Monate lang jeden Tag aufwachen und denken, dass das Kind vielleicht tot ist und zu diesen Frauenarztterminen gehen und Gummibeine dabei haben, weil wahrscheinlich jetzt der Todesurteil kommt. Es ist nicht mehr das Gleiche. Aber es ist auch okay so. Und jetzt zu einer Frau, einer unseren Hörerin, die sich nach dem ersten Podcast gemeldet hat und kurz geschrieben hat, was ihr passiert ist. Ich wollte unbedingt dann ihre Geschichte hören und sie hat sie uns erzählt. Zugegeben, sie ist ein bisschen lang und sprengt unseren Rahmen, aber ich konnte sie nicht editieren, weil sie so bewegend, so authentisch, so ehrlich und so emotional ist, dass ich sie einfach stehen lassen muss. Und ich hoffe und ich wette, dass diese Geschichte vielen Frauen bestimmt, dass diese Geschichte euch berührt und denjenigen, die in der gleichen Situation sind oder waren, auch helfen wird.
Also ich bin Elena, bin 34 Jahre alt, komme aus Duisburg und habe insgesamt 3 Fehlgeburten gehabt, beziehungsweise 3-mal ist es schiefgegangen insgesamt. Ich habe einen Sohn, der ist 2010 geboren worden und da ging alles gut. Bis auf, dass ich in der Schwangerschaft Probleme beim Wasserlassen hatte. Also ich hatte Urinkatheter im Rücken drin, Zysten auch genannt. Es wurden meine Nieren angestochen, weil ich leider nicht mehr auf Toilette gehen konnte. Er kam leider mit einer Lungenentzündung und mit Wassereinlagerungen zur Welt, was die Folge hatte, dass er auf der Intensivstation liegen musste, 3 Wochen lang. Er war 4 Wochen zu früh. Das hat sich allerdings jetzt nicht als schlimm herausgestellt. Dann habe ich mich von dem Kindesvater getrennt zu der Zeit, weil das Terror war. Er wollte nie Kinder und er wollte dieses Kind auch nicht. Wollte eigentlich, dass ich in die Abtreibungsklinik nach Holland fahre, weil ich war schon in der 16. Woche. Und ich habe mich allerdings dagegen entschieden, habe meinen Sohn jetzt, der ist jetzt gesunde 10 Jahre alt, ist zwar ein bisschen untergewichtig, aber ansonsten fehlt es ihm an nichts. Der erste Vorfall der Fehlgeburt war 2012. 2012 war ich 26 Jahre alt. Ich habe erfahren durch einen ganz blöden Zufall, dass ich schwanger bin. Meine Regel ist ausgeblieben. Ich bin zum Arzt, weil ich... ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ich hatte eigentlich Anzeichen einer Magen-Darm-Grippe mit Fieber und alles und hatte eigentlich gedacht, dass es eine Magenverstimmung war. Jedoch kam dann hinterher raus, dass ich dann schwanger war. wo aber keine Herztöne gefunden worden sind und wo ich mich leider einer Ausschabung unterziehen musste. Diese Erfahrung war überhaupt für mich, klar war das schlimm, jedoch nicht so, dass ich darunter gelitten habe, so wie ich es jetzt tue unter den zwei anderen Fehlgeburten, weil ich damals einfach eigentlich noch gar nicht so weit war, dass ich schon das nächste Kind bekommen hätte können. Die andere Fehlgeburten, die waren vor genau, die eine ist 2 Jahre her und die andere ist jetzt 1,5 Jahre her. Ich habe meinen Partner im Internet kennengelernt. Wir haben uns relativ schnell getroffen, haben gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge waren. Ich war 2 Jahre mit diesem Menschen zusammen. Der Verlauf der Beziehung, da er leider ein narzisstischer Mensch ist, ging es auf eine toxische Beziehung hin, die ich leider 2 Jahre durchleben musste. Das erste Mal in dieser Beziehung, also vor 2 Jahren, als ich schwanger geworden bin, war das nicht geplant, war eher ein Unfall. Und war es so, dass auch dort relativ früh in der 6. bis 8. Woche leider festgestellt, dass auch keine Herztöne da sind und das Kind sich halt dementsprechend nicht weiterentwickelt hat. Ich hatte auch währenddessen Blutungen und allerdings bin ich auch weiter arbeiten gegangen, sodass es halt zu einem Abgang gegangen ist und ich mich der Ausschabung unterziehen musste. Das erste Mal, als ich meiner Umgebung erzählt habe, dass ich schwanger bin, war natürlich pures Entsetzen, weil es relativ schnell war und die Beziehung nicht so gefestigt war, dass man hätte sagen können, okay, man setzt jetzt ein Kind in die Welt. Aber wie gesagt, es war ja leider nicht geplant gewesen. Den Eingriff, musste ich über mich ergehen lassen. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt ein bisschen überrumpelt gefühlt, dass ich überhaupt noch mal Mutter werde, weil ich es nicht gedacht hätte. Und mir damals beim ersten Eingriff gesagt worden ist, dass es relativ gering ist, wieder schwanger werden zu können. Und war doch relativ überrascht, dass ich noch mal schwanger geworden bin und hatte mich halt dementsprechend auch gefreut und hatte das Ultraschallbild auch in der Hand. Und ich wollte halt, dass das Kind überlebt, aber es war nichts mehr zu machen. Und ich musste mich halt relativ schnell dem Eingriff unterziehen. In der Beziehung kam es zu Übergriffen körperlich. Ich habe sehr unter Stress gelitten und man hat sich ständig nur gestritten. Ich wurde betrogen 2-mal von diesem Mann, was ich aber leider erst zum Ende hin alles erfahren habe. Und nochmal zurück zur ersten Schwangerschaft in dieser Beziehung. Ich habe quasi, als der Arzt mir gesagt hat, dass es aussichtslos sei, habe ich halt aufgeschrien und geweint und wollte es nicht wahrhaben, dass es halt so ist, wie es ist, weil ich mich mit dem Gedanken sehr wohl angefreundet habe, Mutter zu werden. Und dieser Arzt meinte, ach, Sie sind doch noch jung, Sie können doch noch weiterhin Kinder kriegen. Seien Sie froh, dass das jetzt so ist, wie es ist, weil besser als ein behindertes Kind zu gebären. Oder zu dem Zeitpunkt hat's halt zwischen mir und meinem Partner gekriselt. Ja, und besser, dass ein Kind nicht in so eine Beziehung reingeboren wird. So musste ich mir dann anhören, wo ich mir dann gedacht habe, dieses Krankenhaus werde ich nie wieder betreten. Ich habe mich für ein paar Tage bei der ersten Schwangerschaft krank gemeldet, ja. Mein Gefühl dabei, wie gesagt, war unterirdisch. Ich habe gedacht, warum ich nicht? Warum kann ich mein Kind nicht behalten? Warum muss ich mein Kind hergeben? Das war dann so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte nochmals ein Kind haben. Ich möchte es nochmal darauf anlegen, dass ich definitiv sagen kann, ja, Es ist mein Schicksal, noch ein Kind zu gebären und zu bekommen. Und es war auch dann definitiv ein Wunsch von mir, nochmals zu versuchen, ob ich ob ich das Ganze nochmal schaffe, nervlich, zeittechnisch und finanziell. Aber das wäre nicht das Problem gewesen. Wir haben uns dann eine Kinderwunschklinik ausgesucht und in Essen, die uns dann geholfen haben und wo ich dann auch schwanger war. Also das zweite Mal ging dann relativ schnell. Ich war dann 2 Monate später wieder schwanger und habe diese Schwangerschaft bis zur 16. Woche durchziehen können. Beziehungsweise habe bis zur 16. Woche überstehen können, war aber in Anbindung mit der Kinderwunschklinik und mit meinen Ärzten permanent im Kontakt und wöchentlich auch bei den Untersuchungen. Dann aber habe ich gemerkt, dass da wieder Blutungen aufgetreten sind, wovor ich natürlich höllische Angst hatte, war aber diesmal in einem anderen Krankenhaus, wo ich total super betreut worden bin. Die Ärzte vor Ort haben mir ein ganz anderes Gefühl gegeben als in dem Krankenhaus, wo mir gesagt worden ist, dass es besser sei, dass das Kind nicht zur Welt gekommen ist. Ich habe gekämpft, habe tagelang dagelegen und musste ruhig liegen, damit die Kleine überleben konnte. Doch leider ist es da zu einem Abort gekommen und ich habe, es wäre ein Mädchen gewesen, soweit war das schon, dass man das hat erkennen können. Ich habe sie halt auf Toilette geboren und still zur Welt gebracht und das war für mich, auch wenn jetzt Tränen kommen, es tut mir leid, aber ich kann darüber reden. Ich bin auch so weit, dass ich das teilen möchte, dass ich anderen Müttern nur mit auf den Weg geben kann, beziehungsweise nein, ich spreche jetzt erst über den Abort und es war halt so, dass ich dringend auf Toilette musste. Ich hatte einen Toilettenwagen in meinem Zimmer und ich war halt dementsprechend am Bluten. Die Schwestern kamen halt ständig rein, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und ich habe an den Blicken erkannt, wie sie meinen Partner angeguckt haben, dass Sophia nicht überleben wird. Und so ist es dann halt auch gekommen. Ich musste dann so dringend auf Toilette und ich musste halt aufpassen, dass ich nicht zu sehr presse, aber es war einfach zu spät. Die Wehen traten ein in dem Moment und es ging alles total schnell. Ich glaube, es war noch nicht einmal eine Viertelstunde, da hatte ich sie in den Händen. Und das war für mich, als wenn man mir mein Herz rausgerissen hätte, ja. Die Schwestern kamen auch direkt, ich hatte mich im Klo eingeschlossen und habe jämmerlich angefangen zu weinen und zu schreien, weil das einfach so unwirklich war. Und wurde ich gebeten, dass ich die Tür aufmachen solle, damit sie mir Sophia aus den Händen nehmen können, damit ich mich beruhigen konnte. Und ich wollte aber nicht, ich wollte den Moment einfach für mich nutzen und mein Kind in den Arm halten, was sehr schwierig war, weil sie noch so klein war und nicht ganz entwickelt. Und ich denke mal, dass wenn man eine Fehlgeburt hat, dass viele wissen, wovon ich da rede, dass das eine Erfahrung ist, die man einfach in dem Moment für sich haben möchte und wo man einfach für sich sein möchte und dass niemand einen stört. Ich habe sogar dem Kindesvater verweigert, in den Raum reinzukommen, beziehungsweise in die Toilette, weil ich einfach diesen Moment alleine erleben musste. Und da ist das halt so gewesen, dass Sophia dann in einen extra Raum gebracht worden ist. Ich weiß nicht genau wohin, weil ich dann halt im Zimmer verblieben bin, habe auch ziemlich starke Nachblutung gehabt und Nachwehen. Und die Nachgeburt kam leider nicht. Ich musste mich wiedermals einem Eingriff ausliefern quasi. Und diesmal war es aber so, dass ich definitiv Beruhigungstabletten brauchte, Schmerztabletten. Und ich versucht habe, irgendwie da gar nicht drüber nachzudenken, beziehungsweise, dass ich irgendwo einfach, es hört sich blöd an, aber einfach aus dieser Welt abgeschossen werde, dass ich nichts mehr mitbekomme, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss, was mir da eigentlich gerade widerfahren ist. Mein Kind wurde mir genommen ein drittes Mal und diesmal wusste ich, dass es ein Mädchen wird und es war ein absolutes Wunschkind. Und ja, die Reaktionen aus dem Krankenhaus, von den Ärzten, von den Hebammen, von den Schwestern. Ich muss sagen, ich wurde noch nie so gut in einem Krankenhaus betreut wie dort. Da ist ein ganz netter Herr gewesen, der für so welche Sachen zuständig ist, der auch, und da komme ich auf den nächsten Punkt zu sprechen. Ich habe mich dann dem Eingriff unterzogen, habe alle Hilfestellungen in Angriff, in Anspruch genommen. Die haben eine Selbsthilfegruppe gehabt, wo verwaiste Eltern halt auch teilnehmen konnten. Wir waren nur die ersten 4 bis 5 Male alleine dort. Und danach habe ich gemerkt, dass es mir schon geholfen hat, darüber zu sprechen, mich damit zu konfrontieren. Die Beerdigung von meiner Kleinen war halt so, dass ich, also ich wollte sie auf jeden Fall beerdigen lassen. Das hätten die aber auch von sich aus gemacht. Wenn ich gesagt hätte, ich schaffe das einfach nicht, dann hätten sie sie trotzdem mit begraben lassen. Und die Bestattung war halt so, dass ich das so gewählt habe, weil ich der Meinung war, dass ein Kind niemals alleine begraben werden sollte. Sorry. Es wurden 30 andere Babys noch mit beerdigt, wovon 4 Elternpaare uns eingeschlossen auf der Beerdigung waren, weil der Rest es einfach nicht konnte und teilweise auch Kinder dabei waren, die ja wesentlich älter waren als so 4. Bis zur Beerdigung vergingen dann halt ein paar Wochen, Kinder quasi aufgebahrt worden sind, damit man dieses Begräbnis halt mit vielen Kindern machen konnte. Und es vergingen dann 6 bis 8 Wochen, glaube ich, in dem Zeitraum, bis ich dann meine kleine Maus halt beerdigen konnte. Und ja, die Beerdigung war für mich die Hölle, weil ich bin zusammengebrochen, ich wollte sie da rausholen, ich wollte sie wiederhaben, ich wollte das Ganze nicht wahrhaben. Dazu war meine Beziehung auch schon so gut wie kaputt, weil er hat sich distanziert, ich habe mich generell körperlich distanziert und musste irgendwie versuchen, wieder Kraft zu tanken für mein Kind, für mich selbst. Mein Kind war bei seinem Kindesvater, weil ich nur gelitten habe. Ich habe nicht mehr gegessen. Ich habe kaum noch geschlafen. Ich habe Beruhigungstabletten bekommen. Ich war ganz neben der Spur, konnte auch nicht arbeiten gehen, war mindestens 3 Wochen zu Hause. Und also meine Familie, die haben sich komplett da rausgehalten, weil ich sie darum gebeten hatte, weil ich einfach für mich selbst sein wollte. Und bis heute wird das Thema totgeschwiegen. Keiner hat mich mal in den Arm genommen und gesagt, hey, was ist da genau passiert? Was war los? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wir sind für dich da. Das gab es nicht, aber bei mir in der Familie ist es so, dass generell so welche Dinge einfach weggeschwiegen werden. Und ja, mein Gefühl war halt die ganze Zeit, ich will nicht mehr, ich wollte einfach nicht mehr, weil es einfach so schmerzhaft in der Brust ist. Das ist übrigens heute noch so. Ich kann im Moment nicht zum Grab. Ich war das letzte Mal im Juni am Grab, weil ich einfach zusammenbreche und einfach denke, warum ich, warum ist mir das passiert? Allerdings durch die Erkenntnis, durch die Selbsthilfegruppe habe ich erfahren, dass fast jeder dritten Frau sowas passiert und dass 30 Kinder mit meiner Uligen zusammen beerdigt worden sind, hat mir die Augen geöffnet und gesagt, nee, du vergräbst dich jetzt nicht, du kämpfst dagegen an, du redest darüber, du stehst dazu, du stehst auch in der Öffentlichkeit dazu. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Warum wird das Ganze so runtergespielt? Warum kann man nicht einfach damit, ich meine, gut, hausieren muss man damit nicht gehen. Hier die Königsfamilie, die hat das richtig gemacht, die Meghan, die ist damit an die Öffentlichkeit gegangen, aber weil sie halt auch in der Öffentlichkeit vertreten ist und auch in der Öffentlichkeit steht. Aber warum darf ich nicht sagen, ich möchte anderen helfen? Warum darf ich nicht darüber reden? Warum ist das heutzutage so ein Tabuthema? Warum kann man nicht einfach sagen, mir ist das widerfahren? Und vielen, vielen tausend Frauen dort draußen passiert es ja auch. Und das ist halt, wo ich für mich sagen kann, für mich hat dieses Reden geholfen, mich damit zu konfrontieren, mir ganz viele Infos einzuholen über weitere Maßnahmen, wie es meinem Körper danach geht, wie die Chancen stehen, nochmal schwanger werden zu können. Ich meine, gut, für mich war es dazu dann halt beendet. Also nach Sophia habe ich für mich entschieden, erstmal allein zu bleiben. Ich bin nach wie vor Single, bin jetzt ein Jahr lang alleine. So lange ist es ja noch nicht her. Die Beziehung ist genau vor einem Jahr kaputt gegangen, nachdem er mir dann halt gesagt hat, dass er mich in der ganzen Zeit zweimal betrogen hat. Ich stehe noch weiterhin in Verbindung mit den Leuten von dem Krankenhaus und von dieser Selbsthilfegruppe. Ich selbst habe mich ein bisschen distanziert, weil wenn ich mich damit jetzt wieder konfrontieren würde, wäre ich wahrscheinlich wieder an dem gleichen bunten Punkt, wo ich bei der Beerdigung einfach reden, reden, reden. Ich kann allen Frauen da draußen, denen das einfach passiert, nur mit auf den Weg geben, dass ich, dass sie sich Hilfe suchen sollen. Mein Leben jetzt, ja. Ich möchte vielleicht irgendwann in meinem Leben nochmal ein Kind. Ich lasse das Schicksal entscheiden, was auf mich zukommt. Ich würde es nicht verneinen, ich würde aber es jetzt auch nicht sagen, ich will unbedingt noch ein Kind. Da muss erstmal der richtige Partner für her. Ich habe es teilweise verarbeitet, jetzt gerade in dem Moment, klar, es ist wieder gerade so, wenn ich drüber spreche, mir kommen die Tränen. Man will halt zurück. Man will zurück in die Zeit und man fragt sich halt selbst, ob man nicht selber mit dran schuld ist, ob es dazu kam. Aber die aus der Wunschklinik haben auch gesagt, die haben bei mir jetzt festgestellt, dass es halt die Schilddrüsenunterfunktion war und eine Blutgerinnungsstörung. Dadurch ist Sophia halt, konnte Sophia nicht überleben. Die Gesellschaft geht mit diesem Thema meiner Meinung nach sehr ekelhaft um. Man fühlt sich an den Pranger gestellt, man fühlt sich so, als wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigen würde und sagen würde, die hatte eine Fehlgeburt, warum erzählt die das? Warum teilt die sich mit? Warum spricht die darüber? Warum sucht sie sich Hilfe? Sollte man Hilfe bekommen? Ja, sollte man, definitiv. Ich finde, das Thema sollte immer wieder aufgegriffen werden und man sollte sich melden dürfen, man sollte über solche Dinge reden dürfen, weil es ist für die Seele einfach, es ist, als wenn man mir das Leben aus der Brust rausgesaugt hätte oder das Herz aus der Brust rausgerissen hätte, so heftig ist das für mich, ja. Es ist nach wie vor halt sehr, sehr schwer. Ich bedanke mich aber, dass ihr das Thema nochmal aufgreift und ich würde mir wünschen einfach, dass es in Zukunft offener über das Thema gesprochen werden kann, dass es in der Gesellschaft halt mehr akzeptiert wird und wir, denen das widerfahren ist, einfach Verständnis gegenübergebracht werden, sowohl von Freunden, Familien als auch von der Öffentlichkeit.
Ich habe tatsächlich nichts mehr dazu zu sagen, außer, dass wir darüber sprechen müssen, dass es keine Pauschalhilfen oder Pauschalsätze oder Pauschalurteile geben kann, weil jede Frau jede Schwangerschaft und jeden Verlust anders durchlebt. Und ich für mich versuche auf jeden Fall trotzdem in diesem sinnlosen, schmerzhaften Ereignis einen Sinn zu sehen, indem ich ein Zeichen sehe, der mich auf mein Leben zurückwirft, wie es jetzt ist. Und mich dazu bringt, das Leben so zu schätzen, wie es jetzt ist. Und wenn ich das nicht schätzen oder nicht genießen kann, weil ich mir so sehnlich das andere Kind wünsche, dann frage ich mich, warum denn eigentlich? Was soll dieses Kind ersetzen? Und welche Lücke soll ich füllen? Gibt es vielleicht etwas, an dem ich selber noch schrauben kann, um glücklich zu werden? Ich finde es super, dass wir darüber sprechen. Ich finde es super, dass in der Öffentlichkeit das zum Thema geworden ist. Und ich bedanke mich bei Falke, ich bedanke mich bei Elena und ich bedanke mich bei Megan. Danke, Marco. И мечусь я в испуге в этом замкнутом круге. Я устал, пощадите меня! Одну минуту, последнее предложение.
Bitte Türschließen. Von der anderen Seite.
Eine Minute.
Закрой дверь к себе, чтобы Алекса не мешал.
Das nehmen wir auch rein.